Es ist sehr staubig hier, muss ich wirklich sagen. Also vielleicht mag es der Staub vom Wochenende sein. Und wenn ich dich so sehe, lieber Veggie, es ist unglaublich, wie man nach einer solchen Klatsche so gut aussehen kann wie du. Es ist wirklich mir ein totales Riesen. Wir nehmen heute sehr, sehr, sehr früh auf. Und er sieht aus wie aus dem Magenta-Jungbrunnen.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich spreche ja hier mit jemandem, der wirklich keine Impulskontrolle hat. Gestern, es war 17:07 Uhr, bekomme ich die erste WhatsApp, Absteiger. Das ist so, also mit Mike
Leitz, Absteiger?
Ja, hast du gestern geschrieben, Absteiger.
Absteiger.
Ja, ja, hast du geschrieben. Ja, ja, klar. Das ist so, wenn der HSV jetzt gestern gut gespielt hätte, oh, ihr habt aber ganz gut eingekauft. Das ist einfach so, du denkst von hier bis 10 Minuten weiter, noch nicht mal von Podcast bis Podcast. Aber gut, wir werden das Ganze natürlich in die Tiefe gehen. Aber wer mich am Sonntagnachmittag, also ich eh schon eine Krawatte bis Meppen-Ost habe, wer mich so zum Kochen bringt, mein lieber Herr Gesangverein, der braucht vor allen Dingen eins.
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
Das ist ganz schön. Liebe Meppen-Ostler, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich fahre heute an euch vorbei und winke einfach mal und schicke euch einen Gruß von Thomas Wagner rüber. Meppen-Ost, die werden auch mal irgendwann in der Bundesliga spielen. Warte es ab. Irgendwann eines Tages.
Geiler Fußballstandort. Waren ja schon zu Zweitliga-Zeiten mal kurz davor, in der Bundesliga zu spielen.
Bitteschön. Also, es ist nicht mehr weit bis in die erste. Das wissen auch die Elbersberger. Aber das ist ein anderes Thema. Wollen wir vielleicht beim HSV mal beginnen? Es ist noch frisch. Ich ziehe das Pflaster noch mal kurz ab. Das war eigentlich, saß ganz gut auf deinem Herzen, auf deinem Rautenherzen. Ich muss es kurz abziehen. Du hast es immer gesagt. Auch das hast du mir per WhatsApp geschrieben. Natürlich, dass ihr gegen den Abstieg spielt dieses Jahr. Aber was war denn da bitte los? Gibt es eigentlich schon eine Abwehr beim HSV? Ich muss dich einfach mal so fragen.
Ja, also tatsächlich habe ich, glaube ich, in der letzten oder in der vorletzten Folge gesagt, ich würde Platz 15 direkt unterschreiben, weil ich glaube, wenn du 2 Jahre in der Bundesliga bleibst, dann hast du dich so ein bisschen wieder etabliert. Ich glaube, es gibt ganz viele Punkte. Beginnen wir mal mit dem ersten. Du hast die Mannschaft, die in der letzten Jahr wirklich, wie ich finde, eine gute Saison gespielt hat, für dass sie 7 Jahre weg waren. Und als Aufsteiger hast du die beiden besten Spieler erstmal verloren mit Vuskovic und Vieira. Vieira ist jetzt wieder da. Vuskovic, outstanding Abwehrspieler. Das ist ein Qualitätsverlust ohne Ende. Dann, finde ich, hat man sich den Problemzonen angenommen und hat tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten, weil man auch gut gewirtschaftet hat, wie ich finde, ordentlich eingekauft. Dass daraus aber eine Wahnsinnseuphorie entsteht und man so das Gefühl hat, okay, die haben jetzt Spieler verpflichtet, wo man einen Angriff von Europa von erwarten kann, das ist ja nicht der Fall. Also du hast Spieler genommen wie Dakar, der ist gekommen als Supertorjäger vor 5 Jahren aus Salzburg, ist mit Leicester von der ersten bis in die dritte Liga abgestiegen. Moffi hat lange nicht gespielt. Der Neuzugang aus Marseille war praktisch vereinslos. Also das sind ja jetzt nicht Spieler, um die sich ganz Europa geprügelt hat, sondern ich finde, du hast intelligent eingekauft und musst hoffen, dass von diesen Spielern die Hälfte zündet. Das Problem, was ich aber sehe, ist, du hattest gestern, glaube ich, 7 Neuzugänge in der Startformation. Müsste man dann auch mal Merlin fragen, ob das vielleicht ein bisschen zu viel war, weil keine Automatismen da waren. Vieira, der aber so ein bisschen die Abläufe kennt, saß erst auf der Bank. Lokonga, muss man auch sagen, wichtiger Spieler, leider wieder was am Rücken. Der hat so viele Muskelprobleme, sonst wäre das ein ganz großer Spieler. Und dann als letztes, finde ich, kann man ganz klar festhalten, wenn dem HSV die Intensität des letzten Jahres fehlt, also dieses, wir wollen in jedem Spiel, in unserem Stadion alles verteidigen, was wir haben, dann kriegen wir ein Problem. Und da muss ich jetzt mal ganz klar unseren Kapitän ansprechen, Remberg, der sich letztes Jahr als Rambo Wahnsinns Lorbeeren verdient hat, der hat jetzt die Binde am Arm. Man merkt ihm an, wie ihn das ehrt. Finde ich auch toll, wenn ich das im Spieler anmerke. Er steht wohl auf der Liste bei Jürgen Klopp. Aber wenn Rambo jetzt anfängt, versuchen auch von der Körpersprache Pässe zu spielen, das Spiel zu formen, das ist nicht sein Spiel. Und wenn ich diesen Fehlpass zum 0-1 sehe, hat das ja auch auf sich genommen, dann fängt es damit an, dass der HSV gestern überhaupt nicht ansatzweise das gespielt hat, was sie letztes Jahr gespielt haben. Und da kann ich nur alle warnen. Also soweit ist dieser Kader nicht, soweit sind die einzelnen Spieler auch nicht. Wenn diese Intensität verloren geht, Dann habe ich gestern tatsächlich Mike Kleis, Chapeau, den ersten Absteiger gesehen. Aber so wird es hoffentlich nicht kommen.
Noch eine Frage. Und zwar, es gibt ja dann doch das Phänomen, dass sich Vereine erstmal gesund sparen wollen, auch auf das Risiko, dass sie dann unten im Keller stehen oder gar absteigen. Also ein eingepreister Abstieg. Könnte es sein, dass das hier beim HSV auch der Fall ist? Ich meine, Erik Huber ist jemand, der jetzt, glaube ich, korrigiere mich, sogar Vorsitzender der Geschäftsführung ist, guter Finanzer ist, sicher den Verein auch saniert hat. Aber kann es auch sein, dass das auch schon auch zu Lasten dieses Kaders geht? Also so, dass man in Polzin eben recht stumpfe Waffen zur Verfügung hat, mit der er klarkommen muss. Du hast es gerade eben ein bisschen aufgezählt. Wenn die Hälfte der Einkäufe, Zitat Thomas Wagner, funktioniert, dann ist es okay. Das ist ja auch schon so eine Rechnung. Ja, dann weiß ich, ich kriege jetzt nicht oberstes Regal, auch nicht mittleres Regal. Ich muss schon eher weiter unten gucken. Und ist das die Strategie, die funktioniert, oder ist die so Poker-like, dass man sagen muss, bei so einem Traditionsverein wie dem HSV sollte man davon besser die Finger lassen?
Nee, ich finde, dass der Weg, den der HSV finanziell gegangen ist, natürlich alternativlos ist. Wir hatten ein ziemlich hohes Maß an Schulden, nicht vergleichbar mit Schalke, weil da kann man ja nachher dann auch mal sagen, wie verstärken die sich denn gerade. Aber du musstest erstmal die Schulden abbauen. Und der hat die Schulden abgebaut, finde ich sensationell, also als Finanzmann, tollen Job gemacht. Und wir haben, wenn du jetzt Ausgaben und Eingaben zusammenstellst, 22 Millionen ausgegeben. Also da kann ja nicht von defensiver Ausgabenpolitik die Rede sein. Die Frage ist nur in der Bundesliga insgesamt, angefangen von den Bayern, dann kommt Dortmund, dann kommt Leipzig und Leverkusen. Du bekommst natürlich für 22 Millionen, bekommst du ja noch nicht mal einen Weltklasse-Spieler mehr. Also musst du damit einigermaßen kreativ sein. Und ich finde, da hat der HSV schon viele Sachen richtig gemacht. Du hast natürlich jetzt nur noch ein anderes Thema. Du hast ja mit Kathleen Krüger, die neue Sportchefin. Sie wollte sich ein Bild von Polzin machen. Man hat für meine Begriffe relativ lange gewartet. Jetzt gibt's dann von der Gegenseite von Polzin, dass die sagen, na, wir müssen uns das nochmal angucken. Und in der Zeit, wenn du jetzt in Leipzig nächste Woche verlierst, hast du nach 3 Spielen 0 Punkte, dann hast du auch das Thema am Wabern. Ich finde, das hätte man ein bisschen früher abräumen können. Man kann auch Verträge verlängern mit jemandem wie Polzin, der 2 Jahre einen super Job gemacht hat und sagt, wenn wir dich irgendwann freistellen müssen, dann gibt's so Staffelzahlungen. Das gibt's auch. Also ich finde, brutaler kann man nicht landen als der HSV gestern. Und ich muss sagen, das war ja auch in allen Bereichen indiskutabel. Ein X-Goal-Wert von 0,04. Also jetzt sollten alle mal wieder von ihren Euphoriebäumen runterkommen. Es ist toll, dass der HSV wieder so viel Euphorie erweckt. Aber jetzt werden mal wieder die Hausaufgaben gemacht. Und da geht's um hartes Arbeiten wie letztes Jahr. Und es geht um nichts anderes als um Platz 15. Das ist meine ganz klare Meinung.
Letzte Frage dazu, aber ist es dann nicht, du hast es gerade eben schon ein bisschen angedeutet, aber ist es dann nicht grundfalsch, ein falsches Signal auch an die Mannschaft am Ende des Tages und auch an die Fans, den Vertrag von Melle Polzin nicht zu verlängern? Weil, denke mir, das ist ja auch jemand, der ja in der Fanbase logischerweise auch seit zu Hause hat. Das ist jemand, der die HSV-DNA hat, der am Ende des Tages viel für den Verein auch gemacht hat und ja letztendlich auch letztes Jahr wieder ein Stück weit auch gezaubert hat, bei dem Bild zu bleiben. Falsches Signal?
Ich glaube, ich hätte es anders einfach gelöst. Der hat 2 Jahre einen hervorragenden Job gemacht. Mir ist schon auch klar, der HSV ist auch in der Vergangenheit finanziell so in Schieflast gekommen, weil du plötzlich irgendwann 4 oder 5 Trainer noch bezahlen musstest, die alle irgendwie noch ihre Verträge hatten. Ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn du sagst, hey, jetzt lass uns doch erst mal eine Saison starten. Und ich glaube auch nicht, dass er Autorität im Kader verliert, weil sein Vertrag noch nicht verlängert ist. Also das ist auch immer, man sagt immer, oh, der Vertrag, der geht ohne Vertrag in die Saison. Hat der noch Autorität? Also ich glaube, dass Polzin sich einen riesen Namen schon gemacht hat. Ich glaube aber auch noch nicht, dass man jetzt direkt morgen befürchten muss, dass der FC Barcelona ihn direkt für Flick als Nachfolger abwerben würde. Von daher kann ich auch ein bisschen Zeit verstehen. Aber die Automatismen im Profifußball sind natürlich so. Jetzt ist der Vertrag eben noch nicht verlängert. Und jetzt wird auch das ein Thema immer wieder werden. Es wird ja auch schon häufiger gespielt. Ich glaube, das hätte man vorher anders lösen können, indem du sagst, pass auf, du kriegst einen neuen 2-Jahres-Vertrag. Und wenn es nach einem Jahr oder in der ersten Saison rum ist, dann müssen wir nicht bis zum Ende bezahlen, sondern wir haben Staffelbeträge. Das ist ein Nebenschauplatz. Aber wenn du so spielst wie gestern, kann es auch schnell irgendwann mal ein Hauptschauplatz werden. Also ich würde sagen, diese Woche alles nochmal auf den Reset-Start drücken. Vielleicht waren es, wie ich gesagt habe, auch von den Automatismen ein bisschen zu viele Neulinge im Team. Dann zu Hause gegen das Weiße Ballett ordentlich auftreten und dann in der Länderspielpause hoffentlich nochmal an den ein oder anderen Sachen feilen. Damit würde ich jetzt mal überleiten zum zweiten Krisenclub. Raute zu Raute. Gladbach auch so. Puh.
Naja, was heißt Gladbach auch so? Puh, es ist Wahnsinn gewesen, ehrlicherweise. Also wenn man Herrn Wagner dann auch in der Pressekonferenz gesehen hat, ich kriege immer mehr so ein bisschen Herz in Augen, weil das erfrischend ist. Also er hat ja Selbstbewusstsein, kann man nicht anders sagen. Also,
das wollte ich gerade sagen. Das ist ja das Erste, wenn ich Mike Leiss und Vincent Wagner vergleiche, dann würde ich sagen, ja, beide zusammen von 200 möglichen Punkten vom Selbstbewusstsein.
Geben allen Weggie.
Nee. 207 zusammen. Nee.
Der sagt, es gibt eine. Nein, also ich fand, es war so ein Spiel, das wieder Werbung für die Bundesliga gemacht hat. Es war sehr, sehr lustig anzuschauen, wenn du 3-1 führst und hinterher mit 3-4 verlierst. Gegen die Elf. Ich sag's nur mal, Champions League Platz. Gut, es sind noch nicht so viele Spieltage gewesen. Aber bitte, ich quatsch sie hoch in die internationalen Ränge oder auf die internationalen Ränge. Ich fand, du kannst so ein Spiel nicht verlieren. Spaß beiseite. Darfst du auch nicht. Und ich glaube, da gab es auch von Herrn Kleindienst ordentlich Zunder und ordentlich deutliche Worte hinterher. Das bringt nur nichts, weil ich glaube einfach, wir haben das, glaube ich, in der letzten Saison ja so oft auch besprochen. Ist es der richtige Trainer? Ist es nicht der richtige Trainer? Ich glaube, da wird man sich das auch genau angucken in Gladbach. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du so weiterspielen kannst. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, dass du so einbrichst und dass du, also ich meine, sie haben halt auch gut gespielt, also Elversberg hat gut gespielt, dieser Freistoß war Wahnsinn, da kamen jetzt vielleicht auch noch so ein paar Glücksmomente mit dazu. Insofern muss man auch Elversberg einfach gratulieren, dass sie weiter dran geblieben sind. Ich meine, du liegst 1-3 zurück und kommst zurück und gewinnst das Spiel auch noch. Da musst du ja deine Qualitäten haben. Und ich finde, so schlecht war es jetzt alles nicht. Aber wenn du einfach die Tore öffnest, wenn du einfach alles aufmachst, wenn du einfach überhaupt nicht mehr reagierst, dann verlierst du so ein Spiel. Und ich fand insgesamt die gesamte Anspannung, dieses gesamte Auftreten dann irgendwann nach dem 3-1 auch so desolat, dass sie verdient auch verloren haben. Wie siehst du es?
Also erstmal großes Lob und große Anerkennung für Elversberg. Das macht tatsächlich Spaß, denen zuzuschauen.
Ja,
auch da habe ich ja vor 2 Wochen schon Wetten angeboten. Ich habe gesagt, die steigen niemals ab, weil mir das ganz klar ist. Die spielen nach so einem klaren Plan. Die spielen tatsächlich ohne diesen riesen Druck, weil für jeden Einzelnen da ist es tatsächlich ein Erlebnis, Bundesliga zu spielen. Der Trainer vermittelt ihnen auch, spielt euer Spiel. Ich habe es ja gesagt, ganz spezieller Typ, aber macht einen hervorragenden Job. Dazu hast du noch dieses kleine, gemütliche Stadion zu Hause, das jetzt auch nett umgebaut wird, aber da kommt der ein oder andere und denkt, ach, hier wird Bundesliga gespielt und bevor du dich versiehst, liegst schon 2-0 zurück. Also die machen einfach Spaß, das stimmt. Und du hast ja auch gesehen, die wollten nach dem 3-3, wollten die nicht das Unentschieden verwalten, sondern die wollten das Spiel gewinnen.
Bock gehabt.
Genau, ja. Das war toll. Ja, und zu Gladbach, auch da würde ich sagen, so eine Mischung aus verschiedenen Punkten. Also A, hast du einen Punkt angesprochen. Das Spiel war jetzt auch gar nicht so grottenschlecht über 90 Minuten.
Genau.
Also Gladbach hatte zum Beispiel auch in Leipzig letzte Woche eigentlich eine gute Anfangsphase. Also sie haben Phasen, wo du schon siehst, weil nach der Vorbereitung, sie haben jedes Spiel in der Vorbereitung gewonnen. Ich finde auch, sie haben sich gar nicht so schlecht verstärkt. Sie verlieren aber die Spiele. Das ist per se schon mal schlecht und kann dich natürlich auch schnell in den Strudel bringen, der so ein bisschen an die letzte Saison erinnert, als man mit Ceoane in die Saison gegangen ist, mit dem Produkt, das damals schon wenig Kredit hatte. Bei Eugen Polanski ist es ja leider ähnlich. Der kam mit unfassbaren Vorschusslorbeeren, hat dann nach einem schweren Start auch so ein bisschen durchgestartet, am Ende so zum Klassenerhalt hingezittert. Dann hat man gesagt, wir stellen alles auf Null. Er hat, finde ich, wirklich viel verändert. Er hat einen neuen Co-Trainer-Staff. Sie spielen viel mutiger, viel offensiver. Er hat junge Leute reingebracht, die aber in einem Konstrukt, das nicht gefestigt ist, hast du gesehen, die jungen Spieler machen Fehler und keiner fängt es auf. Er spielt ja offensiv nach vorne, aber nach hinten, wo es ja früher noch einigermaßen soliden war, war alles offen, wie du es gerade eben gesagt hast. Itakura kommt zurück, alle denken, okay, das ist der Itakura von vor 2 Jahren. Das siehst du aber auch, der hat in Amsterdam keine ganz einfache Zeit gehabt. Und so fällt dieses Kartenhaus nach dem 3-2 alles in sich zusammen. Und das ist ein Problem, weil es da einfach an Stabilität fehlt und du jetzt halt das Problem hast, dass du so dermaßen schlecht in die Saison kommst, während die anderen Mannschaften drumherum, die so ein bisschen ausgedeutet wurden als Mitkonkurrenten noch für unten oder sowas, die schon irgendwo ihre Punkte oder ihre Siege schon eingefahren haben. Ne? Ja. So, ja. Und dann hast du natürlich die Situation bei großen Traditionsvereinen, dann werden alle direkt natürlich sofort nervös, was man auch nach den Erfahrungen der Vorsaison irgendwo verstehen kann.
Und das ist genau, das ist lustig, dass du sagst, weil das finde ich auffällig, dass irgendwie die, mit denen du nicht gerechnet hast oder wo du sagen würdest, naja, die werden es schwer haben, müssen da auch erstmal reinkommen, die sind sehr gut gestartet. Und dann hast du Mannschaften wie Gladbach, Traditionsvereine, wir können vielleicht auch gleich noch über Frankfurt reden, brutal gestartet. Hoffenheim ist tatsächlich, wir wollen nicht zu oft über Hoffenheim reden, verstehe ich auch voll, vor allen Dingen bei diesen Vereinsfarben nicht. Aber gut, es ist trotzdem so, dass man erwartet hätte, dass diese Mannschaften deutlich besser starten. Woran liegt das? Ist das tatsächlich Zufall oder ist es so, dass es ist eine Frage der Haltung auch ist, aber es kann ja nicht sein, dass es bei allen Mannschaften so ist. Also ich finde es schon. Oder ist es aber auch so, dass die vermeintlich Kleinen oder die vermeintlich diejenigen, die eigentlich schon am Kippeln waren, dass die halt einfach auch arbeiten und auch professionell arbeiten und gut arbeiten und sich die Traditionsclubs irgendwie einmal schütteln müssen, so nach dem Motto, wie geht das denn? Die haben ja plötzlich, die können ja Fußball spielen. Also ich will gar nicht von Augsburg reden, die ja schon wirklich lange in der Bundesliga sind. Wenn du aber dieses Duell in Frankfurt dann anguckst, hätte man ja auch sagen können, auf dem Papier, naja, vielleicht ein Unentschieden wäre ja mal ganz gut gewesen. Aber nein, ist so nicht. Also wie kommt dieses Phänomen oder ist es überhaupt ein Phänomen, dass die vermeintlich Kleinen oder die vermeintlich Schwachen tatsächlich dann eben jetzt im ersten Drittel der Tabelle stehen?
Also Augsburg gehört für mich wirklich lange schon nicht mehr zu den Kleinen. Das muss man festhalten. Wenn du dich so lange in der Bundesliga hältst und jedes Jahr mehr oder weniger souverän den Klassenerhalt schaffst, einmal waren sie ja damals unter Markus Weinzierl auch mal in Europa, dann kann man da, glaube ich, nicht mehr von Kleinen sprechen. Und nur mal auf die Aufstellung kurz drüber geflogen. Also du hast Gregoritsch, Ibrahimovic, den haben sie sich noch ausgeliehen. Kurz dann Massengo, Rieder, der auch eine gute WM gespielt hat. Und du bringst dann von der Bank Claude Maurice zum Beispiel noch und Kömür, der auch immer wieder mit gehandelt wird mit einem Wechsel vielleicht nach England, da muss man sagen, ist das auch von hinten mit Maxima, mit Banks, das ist einfach richtig solide Bundesliga-Klasse, die in einem guten Moment auch teilweise sogar richtig gutes Niveau erreicht und die einfach Frankfurt gestern mal komplett auseinandergenommen haben. Da habe ich auch von so einem vorlauten Eintracht-Fan, der hat ungefähr Selbstvertrauen von dir und Vincent Wagner zum Quadrat.
Das gibt's gar nicht.
Doch. Habe ich dann irgendwie so eine Nachricht bekommen beim 1-0, Adi Hütter Fußball macht so Spaß. Und dann habe ich ihm einfach eine halbe Stunde später mal geschrieben, macht's wirklich so viel Spaß?
Naja, wow, mies.
Ja, klar. Mies. Da hat er sich dann noch beschwert und da habe ich gemeint, okay, also der schadensfrohendste Mensch in meiner Freundes- oder Telefonliste muss sich dann ja jetzt auch nicht wundern. Also bevor wir gleich auf Frankfurt kommen, ich glaube, dass Augsburg letztes Jahr den Versuch gewagt hat, mit Sandro Wagner dieses graue Prinzessinnenkleid auszuziehen. Das ist ja grandios gescheitert. Und dann auch mal ein Kompliment an Manuel Baum, der, glaube ich, mit seiner Art als Trainer genau nach Augsburg passt und trotzdem aber jetzt nicht nur das verwaltet, was sie da haben, dass du sagst, oh, wir retten uns mit Platz 13 und Spiele mit Augsburg sind wie ein Zahnarztbesuch, sondern sie mit so ganz kleinen Schritten weiterentwickelt. Mit Wagner wollten sie ja die Vollrasur machen, also dass du irgendwie aus dem hässlichen Endline hier eine Miss World machst. Das ist schiefgegangen, aber da ist ja mittlerweile auch Qualität und Power. Da ist übrigens auch finanzielle Stabilität, wenn du so lange in der Bundesliga spielst. Also ich habe das auch übrigens, das sollte eben noch nicht zu kurz kommen, Gratulation an Mainz 05, habe ich dir auch gesagt, kommen für mich unter die ersten 8, ist alles nachzuhören in unseren ersten beiden Folgen, weil die einfach mal einen Sano halten können in Mainz, der 35 Millionen sonst eingebracht hätte. Das heißt, das Mannschaften ist so. wie Augsburg und Mainz, die haben sich so viel Stabilität finanziell praktisch mitgenommen über die Jahre, dass du die auch nicht mehr aus der Bundesliga rausbekommst. Warum auch? Und jetzt fängt Augsburg sogar an, schönen Fußball zu spielen. Also Respekt. Und zur Eintracht, da muss man schon sagen, was da gerade so im Umfeld passiert, das erinnert mich so ein bisschen an Gladbach in der Endphase der Ära Eberl, als Eberl völlig das Gefühl für Kabine und Kader verloren hat. Ja. Das wirft man ja Markus Krösche auch vor, auch teilweise zu Recht. Letztes Jahr war es nicht gut, was er eingekauft hat. Aber wenn du auch merkst, was über Markus Krösche alles in der Zeitung steht, angefangen von diesem Grundstückkauf, dann musst du sagen, irgendwas stimmt da nicht. Und es gibt ja auch einige Leute, die sagen, dass das Problem hausgemacht ist. Also, dass es auch Herr Hellmann, der sehr mächtig ist und der sehr gerne auch mächtig in der Zeitung stehen möchte, dass der und Krösche auch nicht mehr so eins sind. Also das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, denn die Eintracht hat weder defensive Stabilität noch extraklasse Spieler wie Mamouche oder Ekitike oder Kolomouani. Das muss man auch ganz klar festhalten.
Ich wollte gerade sagen, also wir leben irgendwie so die ganze Zeit auch in so einem Mythos Eintracht Frankfurt, aber der ist doch auch schon wieder gefühlt 3 Jahre her.
Die waren vor 15 Monaten Dritter in der Bundesliga. Das stimmt.
Na, ich sag ja gefühlt. Nicht realistisch, sondern gefühlt. Es ist schon einfach eine Zeit lang her. Also, wie wir wissen, wie schnell der Fußball ist und wie schnell man dann letztendlich einfach auch schon wieder an einem anderen Punkt ist. Und das ist ja bei Eintracht Frankfurt so. Jetzt hat man irgendwie mit Hütter gedacht, okay, wir holen uns die Folklore auch ein Stück weit zurück, auch als Zeichen an die Fans. Ist ja auch irgendwie eine Geschichte, die man ganz gut erzählen kann. Und dann kommt es aber plötzlich zu so einem Fehlstart. Und dann hast du den Aufsichtsrat gehabt, der getagt hat. Krösche bleibt. Also da ist ja deine Vermutung goldrichtig, dass es da wohl auch verschiedene Lager gibt bei Eintracht Frankfurt, die sich überhaupt nicht einig sind. Und in der Tat auch richtig, und das finde ich immer kritisch, wenn Präsidenten mehr die Öffentlichkeit suchen als der Trainer oder einzelne Spieler, dann habe ich immer so ein Störgefühl. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Aber da denke ich dann immer so, nee, es tut mir furchtbar leid, aber warum braucht es das? Ihr seid im Grunde genommen Ehrenämtler.
Ja, er ist ja kein Präsident, er ist ja Vorstandssprecher. Und das ist ja jetzt auch kein Ehrenamt mehr, sondern das ist ja dann schon eine Funktion. Aber ich bin bei dir in deinem Blick. Also er ist ja seit 21 Vorstandssprecher. Und man hat ja diesen sensationellen Europapokaltriumph gefeiert, damals in Sevilla. Man ist ja auch Pokalsieger schon vor seiner Ära geworden. Also das heißt, die Eintracht hat ja als einer der auferstandenen Traditionsvereine, im Gegensatz zu Gladbach damals, einen Titel geholt. Also von daher vieles richtig gemacht. Aber beim Erfolg werden ja Eitelkeiten auch stärker. Und Hellmann ist jetzt keiner, der sich bescheiden in ein Eck setzt und sagt, ich lasse die anderen mal feiern. Natürlich muss man auch sagen, bei der Trefferquote, die Markus Krösche 5 Jahre lang hatte, die war ja atemberaubend, fallen dann auch schon 2 oder 3 schlechte Transfers auch ins Kontor. Und diesen völligen Fehlgriff mit Albert Riera, den muss er sich halt auch ans Revers heften. Ja. Und er wurde natürlich auch Opfer des eigenen Erfolges. Wenn du jedes Jahr eine Granate zündest, also du verkaufst Kolomouani, dann hast du irgendwann Mamouche, dann kommt Ekitike. Das ist ja Wahnsinn, dieses Trefferbild.
Du hast völlig recht.
Und dann plötzlich holst du aber in Anführungszeichen nur Johnny Burkhardt, der auch ein guter Junge ist, aber der jetzt nicht für das Extravagante steht. Dann fängt es dann schon an im Vergleich. Und die Ansprüche in Frankfurt sind so dermaßen gewachsen. Und auch Hellmanns Ansprüche, der ja auch in anderen Bereichen Ambitionen hat. So ein Markus Krösche, auch sein Flirt mit dem AC Mailand, ist ihm nicht gut bekommen, weil er hat die Eintracht relativ spät darüber informiert. Das heißt, er hat sicherlich auch vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht. Jetzt hast du so ein Gemisch. Boah, sie haben jetzt in der letzten Woche, finde ich, den Kader nochmal nachjustiert, aber das ist ja trotzdem keine Outstanding-Mannschaft. Jetzt hast du ein ganz gefährliches Gemisch, in dem auch jeder anfängt, wahrscheinlich zu versuchen, seine eigenen Pfründe nochmal in den Vordergrund zu stellen und auch zu sagen, das ist mein Anteil und der andere hat vielleicht nicht so. Also ich finde, dass die Eintracht auf einem ganz anderen Niveau, als wir gerade jetzt eben beim HSV und Gladbach gesprochen haben, im Moment so ein Pulverfass werden könnte.
Weißt du, was das Zauberwort ist? Vertrauen. Und ich glaube, das fehlt momentan. Irgendwas ist da, irgendein Störgefühl ist da. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das am Ende des Tages, man unterschätzt das, oder ich habe es lange zumindest unterschätzt, dass sowas dann auch unmittelbar oder recht schnell auch auf so eine Mannschaft wirken kann. Und wenn die so eine Temperatur dann auch haben, dass es zwischen dem Sportchef und dem Trainer nicht richtig funktioniert und vielleicht Hellmann da auch noch mitmischt und auch nochmal durch die Kabine läuft und es ist ja alles irgendwie toxisch am Ende des Tages. Wir werden sehen. Lass uns doch mal auch ein bisschen feiern. 2 Mannschaften, die einen richtig, richtig guten Job gemacht haben und 2 Mannschaften, die einen richtig beschissenen Job gemacht haben dagegen. Nämlich, wenn wir das Spiel Bremen gegen Leipzig angucken und Schalke gegen die Bayern 0-0. Respektabel. Ich habe ehrlich gesagt noch nie, oder es liegt lange zurück, ich kann mich aber nicht mehr so richtig erinnern, ein Spiel gesehen, wo Bayern München derart unpräzise gespielt hat, so viele Fehlpässe gehabt hat wie in diesem Spiel. Und auf der anderen Seite ein Schalke 04, die irgendwie Bock gehabt haben und die natürlich auch die Wucht des Stadions und der Fans mitgenommen haben. Und alleine so ist es zu erklären, dass die mit einer Mannschaft, die letztendlich ein Strohhalm ist gegen das Dickschiff Bayern München, dann doch ein 0-0 abgerungen haben. Und so haben sie es ja auch gefeiert. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, erstmal Respekt an Schalke. Am Ende mit dieser Leidenschaft, dem Publikum und allem auch ein nicht unverdienter Punkt, das muss man wirklich sagen. Also ich habe mich tatsächlich beim ersten Blick auf die Bayern-Aufstellung habe ich mich schon gewundert, weil ich dann dachte, okay, Kane und Olise auf der Bank habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, weil
klar. Na, ich schon. Überheblichkeit, bayerische Überheblichkeit.
Aber gut. Na, das will ich jetzt noch gar nicht mal sagen. Also ich meine, wir haben ja beide eine WM in den Knochen. Nö, würde ich auch nicht sagen. Also ich finde jetzt nicht, dass Kompanie überheblich auftritt.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt.
Aber ja, aber er ist ja für die Aufstellung aber jetzt müssen wir in die Diskussion gehen. Also wer ist denn für die Aufstellung verantwortlich?
Ja, Uli Hoeneß.
Ach so, okay.
Ist doch klar. Der ruft an und sagt irgendwie, du pass mal auf, jetzt hier am Tegernsee ist es
okay, schön, also bevor wir jetzt hier in Klamauk verfallen, also Kompanie ist, glaube ich, nicht überheblich und hat diese Aufstellung gewählt. Das ist ja auch sein gutes Recht. Kane und Olise haben eine WM gespielt. Aber wenn ich sehe, wie sie letztes Jahr in die Bundesliga reingestartet sind, dass sie eigentlich immer in den Spielen, wo jetzt noch keine großen Belastungen da waren, mit voller Kapelle gespielt haben. Jetzt könnte man einwenden. Sie haben unter der Woche in Osnabrück gespielt und sie spielen jetzt am Mittwoch, glaube ich, gegen Bodø Glimt, die letztes Jahr eine hervorragende Champions League gespielt haben. Aber nach einem Spiel in Osnabrück, also Spieler spielen ja eh lieber, als dass sie trainieren. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber das ist ja auch seine Sache. Ich finde, wenn dann noch Schalke-Fans zu Recht sagen, ja, am Ende waren sie alle auf dem Platz und sie haben trotzdem kein Tor geschossen, auch das stimmt. Aber wenn ein Spiel mal so festgefahren ist in Strukturen, wie das jetzt auf Schalke der Fall war, dann kommst du ja nicht einfach ins Spiel rein und veränderst das alles. Also Schalke hat das defensiv sehr, sehr gut gemacht, hat mit Karius einen überragenden Keeper gehabt und hat mit dem Publikum und mit der Arena, du hast es gerade gesagt, diesen Punkt sich ergattert. Ich glaube, das ist auch der Weg, den sie bestreiten müssen, weil ich bleibe trotzdem dabei. Nach vorne ist das schon relativ wenig, weil du natürlich wahrscheinlich auch einen Dzeko, der ja jetzt eh nicht angefangen hat, nicht mehr so in die Position bringen wirst wie in der zweiten Liga. Dann hast du mit Karaman, der hat mit Verletzungssorgen zu kämpfen, gerade im Moment auch deinen Spieler, der sicherlich gutes Bundesliga-Niveau hat. Aber trotzdem, du kannst natürlich auch, wenn du aus einer stabilen Defensive kommst, über Standards, über Leidenschaft, kannst du natürlich auch Spiele knapp zu Hause gewinnen. Und ich denke, das muss das Ziel von Schalke sein. Es ist aber trotz allem, bei allem, jetzt bist du wettbewerbsfähig, du hast den Bayern was abgetrotzt, kann ich alles total verstehen, ist es halt auch nur ein Punkt. Ne? Und eins ist mir noch aufgefallen, weil ich das auch eben noch zu, was ist das? Ist gerade dein Hund da rumgelaufen, oder?
Das ist einer der Hunde, ja, der ist auch wach geworden, endlich um diese Uhrzeit.
Okay, ja. Bei mir im Ohr war, ich dachte gerade, was ist los mit dir? Du guckst da so gelangweilt in die Kamera und ich denke, was ist jetzt los gerade?
Nein, ich habe nur einiges noch zu sagen, aber ich baue mir gerade meine Moderation zusammen.
Okay, zwei Sachen möchte ich noch sagen, oder drei, oder erinnere mich am Ende da dran, zu den Fällen.
Oder sechs oder acht.
Nein, weil ich neuer Königsdörfer Rese, da wollte ich noch was zu sagen. Zu dem,
sehr gerne. Lass uns da eine eigene Folge mitmachen. Ja, sehr gerne.
Ja, sollen wir das nachher jetzt gleich als eigenen Punkt nochmal machen, wenn du was zu den Bayern oder
eigenen Punkt gesagt
hast? Ja, okay, genau. Alles klar. Dann bitte.
Genau. Ich bin in allen Punkten bei dir. In einem Punkt allerdings überhaupt nicht. Ich weiß nicht, Arroganz weiß ich nicht, aber mir kann niemand erzählen, die WM ist jetzt wirklich einfach auch durch. Die Körper dieser beiden Spieler, Olise und Harry Kane, sind so gut aufgestellt und die haben auch so viel Regeneration gehabt, dass mir niemand mehr mit diesem Argument kommt. Ja, die haben die WM gespielt, auch du nicht, lieber Thomas. Das ist wirklich, und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist eine gewisse, lass das Wort Arroganz weg, Überheblichkeit, dass man sagt, ach komm, es ist Schalke, bitte. Die können wir auch noch einwechseln, dann, wenn es richtig brennt. Und das ist etwas, da wird auch Vincent Kompany, so sehr wir den auch schätzen und so sehr wir ihn auch feiern, und auch Max Eberl, dass er die Nummer 7 genommen hat in der Verlosung. Aber auch da ist nicht frei davon zu sagen, komm, das schaffen wir auch so. Was ich eben auffällig fand, war, die Unkonzentriertheit der Bayern, so Lachs und Lorenz, wir schieben uns die Bälle ein bisschen hin und her und hups, da ist ja schon wieder ein Blauer dazwischen. Das ist sowas, wo ich sage, da kommt mir diese Überheblichkeit wieder, als ich bin jetzt irgendwie kein Riesenfan der Bayern, mir sind sie eigentlich fast egal, weil es einfach auch egal ist, weil sie auch immer Meister werden. Aber da passt es für mich eben nicht ganz zusammen. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung und
Mit einem Punkt muss ich dir schon gerne widersprechen. Ich bin ja jetzt auch keiner, der sagt, ach, die armen Fußballer oder sowas. Aber der Kompanie denkt natürlich nicht nur an die WM zurück, sondern er denkt daran, nächstes Jahr im April müssen meine Spieler fit sein. Und dann kannst du auch mal in der Bundesliga, wenn du dermaßen überlegen bist wie die Bayern, finde ich, kannst du auch mal irgendwann sagen, hey, setz mal zwei auf die Bank. Ich finde aber tatsächlich, und da bin ich bei dir, sie kommen jetzt aus einer Vorbereitung, also da muss der Rhythmus aus Osnabrück, Schalke, Bodo Glimt muss normalerweise zu machen sein. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das per se überheblich ist, wenn du deine Spieler steuerst, die beide ja auch lange im WM-Turnier dabei gewesen sind, im Gegensatz zur deutschen Mannschaft. aber ich glaube, das darf man ja auch dann sagen, und da bin ich dann bei dir, wenn du weißt, welche Wucht im ersten Heimspiel von Schalke auf dich zukommt, auch vom Stadion, ja, dann hättest du, glaube ich, mit einer Startformation, die direkt für klare Verhältnisse sorgt, hinten raus wechseln können, dann hättest du es wahrscheinlich besser gemacht. Aber nochmal, Kompliment an Schalke, die haben sich mit allem reingeschmissen, was sie hatten, mit allen Möglichkeiten, und das war ein guter Auftritt. Kompliment auch an Werder, weil du das gerade eben gesagt hast. Da war ja, vor dem Spiel eine Stimmung wie auf einer Beerdigung, haben mir selbst eingefleischte Werder-Fans mitgegeben, weil Spiel in Freiburg verloren. Die Frage, was ist eigentlich mit der Kohle, die haben wir letzte Woche ja hier aufgestellt. Da hat mir ein aufmerksamer Hörer übrigens einen ganz langen Bericht drüber geschickt. Es geht um das strukturelle Finanzloch, das wohl über die Hälfte aller Bundesligisten haben. Nee, tatsächlich. Dadurch, wenn du das Weserstadion hat man ja mit vielen Eigenmitteln umgebaut. Dann hast du das Jugendleistungszentrum, du hast eine Damen-Bundesliga-Mannschaft. Das muss alles am Laufen gehalten werden. Und das wird teilweise bilanztechnisch auch auf Jahre aufgestückelt. Und das heißt, du bist eigentlich als Bundesligist immer verpflichtet, im Jahr 15 bis 20 Millionen zu erlösen. Ob das stimmt, ich weiß es nicht. Ich wollte es nur mal weitergeben. Viele Grüße an Daniel.
Und es eher 30. Eher 30 Millionen.
Ja, aber das kann natürlich auch sein. Nur das ist natürlich, muss ich sagen, auch ein Wahnsinn mittlerweile, dass du im Wettlauf um die Geldverteilung, um die europäischen Plätze als gefallener Traditionsverein wie Werder, wie der HSV, wie Köln, wie Gladbach, immer erstmal mit 30 Millionen minus praktisch in eine Saison gehst, während sich Bayern und Dortmund letztes Jahr bei einer Club-WM einfach mal 55 Millionen einstreichen. Das ist ja ein Wahnsinn, wie diese Schere auseinanderläuft, ne? Und trotzdem bleibe ich dabei, kann man schon auch verstehen, dass einige Kritik geübt haben an der Einkaufspolitik. Ist das jetzt sehr kreativ? Du hast deine besten Spieler verloren. Auf der anderen Seite, wenn Füllkrug nach 3 Toren in 2 Jahren jetzt doch zurückkommt, weil er, ich meine, im ersten Spiel hat er echt schlecht gespielt, weil er jetzt dieses Tor macht und dann auch diese Weserstadion-Atmosphäre bei Heimspielen da ist, dann war das natürlich emotional, wie ich das letzte Woche auch gesagt habe, beim Sieg des FCs, schon ein wichtiges Signal. Hey, wir können zu Hause zumindest unsere Punkte machen, um das Minimalziel zu erreichen.
Copy-Paste letzte Folge, da habe ich aber auch gesagt, dass es eventuell ja auch ein strukturelles Problem insofern sein kann, dass sie vielleicht einfach Niemeyer und Clemens Fritz einfach nicht das Telefonbuch haben, das du brauchst. Denn es gilt für alle, auch da ist es so, dass es viele Mannschaften gibt in der Bundesliga, die nicht ausgestattet sind mit einem Etat von Bayern München, Leipzig oder Dortmund, und die eben einfach gucken müssen auf dem Markt, was es dazu haben, und mit relativ wenig Geld, also worüber reden wir hier? Wir reden hier plötzlich von 20, 30 Millionen, dann eine Mannschaft zusammen kaufen müssen, wo das ist wirklich ein hartes Brett. aber das gilt ja für viele. Also und da muss man dann auch irgendwann die Frage stellen, woran liegt's denn dann? Also du musst ja dann auch in der Lage sein und einen Überblick über den Markt haben, dass du dir unter diesen Bedingungen dann eben eine Mannschaft zusammenkaufen kannst. So, und da stelle ich halt immer wieder auch die Frage, ist die Qualität denn auch da? Sind es jetzt zum Beispiel einfach auch mit Niemeyer und Clemens Rutz 2, die den Überblick haben oder die dafür sorgen können, dass du mit relativ wenig Geld, wenn es denn so ist, einkaufen kannst?
Aber Mike, da ist natürlich die Frage, hast du letztes Jahr einen Bangula gekauft für 10 Millionen? Das war der zweiteuerste Einkauf der Werder-Geschichte. Und da habe ich letzte Woche zu dir gesagt, 10 Millionen für Werder ist wahrscheinlich wie 110 für die Bayern, weil die Schere mittlerweile so weit auseinandergegangen ist. Dass du nicht bei jedem dieser Einkäufe Glücksgriffe dabei hast, das ist liegt eigentlich in der Natur der Sache.
Klar.
Weil in dem Segment, wenn die alle so gut wären, dann hätte auch ein anderer Verein da schon zugegriffen. Ne? Und das, was zum Beispiel dem HSV letztes Jahr am letzten Tag geklappt hat mit Vuskovic, Vieira und Lokonga, wovon du aber nur Lokonga direkt kaufen konntest, der, wo ich sage, leider viel zu oft verletzt ist, hast du einen Qualitätszuwachs bekommen, der ja schon fast atemberaubend war. Und deshalb sage ich, wenn du dir 6 holst oder 7 in diesem Preissegment und nur die Hälfte voll einschlägt, ist das fast schon gut. Ob Fritz und Niemeyer jetzt die richtigen Kontakte haben, das kann ich letztlich nicht sagen. Ich habe vorher immer den Eindruck gehabt, Werder macht sich ein bisschen zu klein, auch mit den Ambitionen. Aber auf der anderen Seite, hey, du hast mal Leipzig 3-1 geschlagen mit dreckigem Männerfußball. Ich zitiere David Raum. Also Glückwunsch an Werder. Das war auf jeden Fall ein Signal und ein Zeichen. Wir sind da und wir können vor allen Dingen die Dinger zu Hause ziehen, was ja immer wichtig ist.
Jetzt fahren sie nach Köln. Lass uns darüber noch kurz reden. Das wird ein interessantes Spiel. Werder kommt mit Rückenwind und der FC kommt mit einen ganz schönen Bus vom Kopf, weil sie ganz schön überrollt worden sind in Stuttgart, was passieren kann, weil es eine Top-Mannschaft ist. Aber ich finde, da hat man einiges gesehen. Zumindest ich habe einiges gesehen in diesem Spiel. Was hast du gesehen im Spiel VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln?
Also ich habe es im Brauhaus gesehen und ich würde mal sagen, angesichts der Kumpanen, die da am Tisch saßen, wurde der Blick etwas schwieriger auf dieses Spiel.
Verständlich.
Ich habe also in der ersten Halbzeit gesehen, dass der FC überfahren wurde in der ersten halben Stunde. Da ist übrigens auch ein Phänomen dabei. Man sagt ja, wenn man so ein Spiel zur Pause guckt und du würdest mich jetzt anrufen oder ich würde dich fragen, hey, wie ist denn das Spiel? Da würdest du sagen, hey, der VfB führt 1-0, aber eigentlich muss es schon 4-0 stehen, weil man dann immer diese ganzen hundertprozentigen Torchancen aufaddiert. Ist dir mal aufgefallen, als das Tor dann gefallen ist für den VfB Stuttgart, dieses 1-0, dass direkt danach das Spiel eine ganz andere Statik hatte. Weil dann hatte Stuttgart so, wir liegen jetzt vorne, okay, jetzt warten wir erstmal ab. Und Köln, wenn du dann 0-1 zurückliegst, dann spielst du natürlich auch ganz anders. Das heißt, wäre vorher bei diesen 3 Großchancen schon ein Tor passiert, weiß ich gar nicht, ob es diese 4 oder 5 hundertprozentigen bis zum Führungstreffer gegeben hätte. Das gehört nämlich auch dazu, dass der FC dann aus der Pause ganz gut rauskam und 15, 20 Minuten, finde ich, echt eine gute Leistung gezeigt hat. Ich wusste vorher auch gar nicht hier Moore einzuschätzen, euren Neuzugang. Ich finde, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Also da siehst du.
Das ist wahr.
Ich habe auch gehört von Spielern, dass sie nach 20 Minuten beim ersten Training gesagt haben, okay, das ist einer der besten Spieler, der hier im Kader ist. Also der Junge kann was, wobei den würde ich jetzt auch nicht überfrachten, denn dass so junge Spieler dann direkt durchstarten, ist jetzt auch immer die Frage. Also ich glaube, dass es am Ende weil ja auch so viele Kessler gefeiert haben. Wir reden ja über Sportdirektoren, die gefeiert werden. Ich glaube, dass auch der FC aufpassen muss, dass sie nicht in die gefährliche Zone reinrutschen. Bremen ist natürlich jetzt eine große Chance. Gewinnst du das Spiel, dann hast du 6 Punkte, dann hast du erstmal Ruhe. Verlierst du dieses Spiel, dann hast du auch ganz schnell wieder Unruhe. Dieser Kader ist jetzt sicherlich auch noch nicht ganz ausgewogen oder überhaupt nicht ausgewogen, hat aber ein paar interessante Optionen. Und Stuttgart, sagst du richtig, ist eine Spitzenmannschaft. Bitter, dass diese Spitzenmannschaft am ersten Spieltag dann bei den Bayern 5-1 überfahren wird.
Absolut, absolut. Was mich in der Tat auch mittlerweile echt wirklich nervt, aber das ist auch das, was vielleicht ist das ja auch die neue Spielanlage oder die neue Spielidee, dass du immer wieder vom Torwart abgesehen, ausgehend die weiten Pässe nach vorne schlägst. Wir finden ja immer ganz toll und sexy, wenn das von hinten schön aufgebaut wird und dann mit einem technisch guten Fußball bis in die Box quasi reingetragen wird.
Oh, der Ball. Box, jetzt habe ich ihn soweit. Jetzt nach 6 Jahren habe ich ihn jetzt soweit. Jetzt kommt Schmeister mit Fußballbegriffen um sich. Wahnsinn.
So. Das ist wirklich so mies. Du hast wirklich manchmal hast du so einen Zungenschlag. Da jetzt weiß ich auch warum. Naja, egal.
oder wolltest du jetzt gerade sagen, Selbstvertrauen von Mike Leiss, Vincent Wagner und wer war der andere nochmal?
Ich wollte eigentlich hier auf den Zungenschlag aus. Aber
okay,
das ist eine andere Sache.
Okay, gut.
Ich hatte nur, nein, Das ist schon die entscheidende Frage. Also ist es so, dass ist das, du siehst es bei Hoffenheim, du siehst es bei den Bayern mit Neuer. Also gefühlt ist es ja sehr, sehr oft eben der Fall mit einem gezielten Pass nach vorne vom Torwart aus. Ist das vielleicht die neue Spielidee? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nach wie vor nicht. Und ich glaube, das reicht dann am Ende des Tages auch nicht beim FC. Und ich muss es jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht überzeugt von diesem Trainer. Ich bin nicht überzeugt, weil die Ausstrahlung, weil all das, was dort passiert, nicht dazu führt, dass die Truppe, die ja okay zusammengestellt ist jetzt, ja, die muss ich jetzt auch finden. Es sind wirklich viele neue dabei. Du hast Moore angesprochen. Ich glaube, das war wirklich ein Lichtblick. Bei allem anderen gehe ich nicht mehr mit, wo ich dann sage, so, du musst wirklich höllisch aufpassen, dass du das Narrativ, das du die ganze Zeit bedienst. Wir sind Bundesliga tauglich. Das ist alles wunderschön. Wenn du die Push-Meldungen irgendwie über die FC-App kriegst, das ist im Grunde genommen ein einziger Karneval. Also die ganze Zeit ist es wirklich nur nach vorne und yippie-yay. Es ist nichts Kritisches dabei. Es ist nichts, wo du sagen könntest, okay, da ist mal irgendwie jemand reflektiert. Dann in den Pressekonferenzen erzählt mir ein Trainer, ja, es war irgendwie ein Tor zu viel. Nee, es war nicht ein Tor zu viel. Es war einfach genau richtig so, wie dieses Ergebnis ist, wenn man das einfach mal sich richtig hinlegt. Und mich nervt das derart, dass man von der Spielidee spricht, die überhaupt nicht zu sehen ist, die mir auch niemand erklärt. Und außer dass Schwebe ein hervorragender Torwart ist, ja, der dann vielleicht dann doch mal auch bei Jürgen Klopp zumindest mal ein Auge drauf haben kann, sehe ich da nichts, wo du sagen kannst, super geil zusammengestellt, muss ich erstmal beweisen. Und das wird für mich das erste Schlüsselspiel in der Saison werden, du hast es gerade eben schon angetextet, wo sich, also gegen Bremen zu Hause, wo sich sehr klar zeigen wird, wo der FC steht.
Ja, also dass jetzt eine vereinseigene App, dass die jetzt nicht dafür ist, um irgendwelche Krisenszenarien aufzustellen, das ist auch klar. Dass du jetzt nach 30 Jahren Vereinsmitgliedschaft darauf kommst, dass beim FC viel Karneval ist. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Vielen Dank.
Ich stelle mir eher die Frage, ob dieser Kader wirklich so gut zusammengestellt ist. Das ist die eine Frage, weil ich finde zum Beispiel gerade im zentralen Mittelfeld hast du nach dem Abgang von Kaminski, der ja auch so ein bisschen Halbflügel gespielt hat, nicht mehr so viel Kreativität. Es wird schon viel nach vorne an Elmala und Dalinga und Moore hängen.
Und Arthur, du denkst irgendwie, der macht den Ball fest und dann wird schon irgendwie funktionieren.
Aber also, der hat letztes Jahr eine gute Saison gespielt. Ich würde mich auch jetzt gar nicht so am Trainer arbeiten wollen. Also der kommt jetzt daher, wie er daherkommt. Und sie haben aus zwei Spielen gegen zwei Europapokalteilnehmer haben sie 3 Punkte geholt. Also jetzt schon das Szenario zu entwerfen, was passiert, wenn sie gegen Bremen nicht gewinnen, das ist natürlich auch schwierig. Das ist bei Traditionsvereinen, ich sag's wieder, das haben wir jetzt schon 5 oder 6 Mal gesagt.
Ja, ist so.
Aber beim VfB Stuttgart muss ich jetzt als erster FC Köln auch nicht direkt eine wahnsinnige Spielidee entdecken, weil du kannst da auch mal unter die Räder kommen. Und 4-1 ist ja, das ist ja gerade so an der Grenze. Es wird sicherlich interessant sein, den Weg weiter zu verfolgen, weil nochmal vieles auch auf einem Wenn aufgebaut ist. Wenn Elmala wieder so gut spielt, dann verkaufen wir den nächstes Jahr für 70. Und wenn Dalinga seinen Torinstinkt wiederfindet, den er jetzt schon einmal gefunden hat.
Dann kaufen wir ihn für 80.
Ja. Und wenn der Moore diese Leistung bestätigen kann und wir dann vielleicht noch im defensiven Mittelfeld einen Johannesson sehen, der im nächsten Jahr dann doch auch in der Rückrunde da ist, dann könnte das, ja, okay, so baust du halt auch leider einen Kader auf, wenn du, der FC ist auch kein gefestigter Bundesligist. So, und da können wir die Reihe einfach fortsetzen. Trotzdem mit 3 Punkten ist der Saisonstart gelungen. Ich würde gerne noch ein Chapeau an Borussia Dortmund hinwerfen, denn als ich gehört habe, 2-0 für Hoffenheim, habe ich gedacht, okay, das ist doch wie immer. Dortmund startet eigentlich mit einem Heimspiel in die Saison, gewinnt das, dann spielen sie am zweiten Spieltag in Freiburg, Augsburg oder Hoffenheim, verlieren das Spiel und damit ist die Meisterschaft eigentlich schon entschieden. Also ein 2-0 in Hoffenheim umzudrehen, das ist aller Ehren wert und Chapeau an Niko Kovac, wir haben auch schon darüber gesprochen, der punktbeste BVB-Trainer nach 50 Bundesligaspielen. Und so empfinde ich sein Wirken ja auch. Es geht dadurch halt ein bisschen unter, dass die Bayern so stark sind und der Dortmund-Fan von Meisterschaften und Klopp träumt. Aber damals waren die Kräfteverhältnisse noch nicht so zementiert. Also ich finde, dass Niko Kovac einen hervorragenden Job in Dortmund macht.
Jetzt bitte einmal abräumen. Königsdorfer, Rezo und Co.
Ja, fang du doch gerne an.
Was soll ich sagen? Also es sind junge
Gut, wenn
Kerle
du nichts sagen willst, dann...
Ne, doch, ich werde was sagen. Also es ist wirklich so, ich denke mir, es gab immer Spieler, die irgendwie einen Pfeil im Kopf hatten, ganz ehrlich, lass es uns mal auch noch auf den Punkt bringen. Und ich verstehe es einfach auch nicht. Also ich verstehe nicht, wie ein Königsdorfer, also wie viel Frust muss da gewesen sein, dass der derart bei seinem Tor dann ausrastet. Dass ich meine, dass er ausgerechnet dann dieses Tor schießt, ist natürlich irgendwie auch ein bisschen Comedy. Was hat er veranstaltet, weiß kein Mensch. Also wie viel Frust muss da gewesen sein? Was ist da bei einem Menschen passiert an Schmerz, dass er das dann irgendwie zustande bringt, irgendwie diese Reaktion bei Rehse, finde ich es jetzt auch ein bisschen drüber. Also jetzt ist es auch gut, man hat sich jetzt irgendwie so, glaube ich, in ganz Deutschland so ein bisschen eingeschossen auf Fabi Rehse, egal wo der hinkommt, ist es irgendwie einfach eine Hassfigur, finde ich jetzt auch übel, ehrlich gesagt, das ist dann auch ein bisschen too much. Die Wurzel ist natürlich bei ihm, ja. Und wenn du dich so verhältst, wie er das tut, und da muss man sich schon die Frage stellen, also was geht da in so einem Kopf vor? Oder ist der Pfeil im Kopf irgendwie so ungünstig im Winkel aufgetroffen, dass es dann halt einfach dazu führt, dass da einiges kaputt gegangen ist? Das mag ja auch sein, ja. Also wissen wir nicht. Normal ist das Verhalten auf jeden Fall nicht. Das kann man, glaube ich, festhalten. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Also wie gehen Fans damit um? Wie geht so ein Verein am Ende des Tages damit um? Und ich glaube, da ist dann der Hase auch im Pfeffer. Also ich glaube, du musst als Verein dann irgendwann auch mal einschreiten und musst A, mit dem Spieler reden und B, vielleicht auch in der Öffentlichkeit dann mal den einen oder anderen Satz dazu sagen. Es einfach nur so stehen zu lassen und die Spieler ihrem Schicksal zu überlassen, finde ich, geht nicht. Dafür sind es nochmal junge Leute, die du ein Stück weit einfach auch führen musst und die Leitplanken setzen musst. So, das waren meine 8 Minuten 23. Jetzt kannst du mit 9 Minuten 21 gerne toppen.
Also ich finde, dass die drei Fälle natürlich in einer gewissen Art und Weise Parallelen aufzeigen, aber natürlich schon relativ unterschiedlich liegen. Also kommen wir zuerst mal zu Manuel Neuer. Manuel Neuer war, ich glaube, Mitglied in der Burschenschaft, einer Fangruppierung in Gelsenkirchen. Er kommt aus Gelsenkirchen. Er hat damals als Schalke noch eine Spitzenmannschaft war, den Verein Richtung München verlassen. Er ist nicht ins Ausland gegangen, da gab es auch Angebote. Und wenn du aus Gelsenkirchen eigentlich zwei Sachen nicht machen solltest als Fan oder aus Fansicht, dann ist es, zu den Schwarz-Gelben zu gehen oder zu den Bayern. Damals wurde ihm auch so ein bisschen vorgeworfen, dass er damit seine eigenen Worte verraten hätte, weil er immer für diese Schalker Farben und die Werte eingestanden ist. Ich glaube, er sollte, also ich will damit sagen, wenn alle sagen, ja, der kommt jetzt das letzte Mal nach Schalke, jetzt begrüßt ihn doch mal mit Beifall, das wäre jetzt, finde ich, auch ein bisschen übertrieben. Also die haben den jetzt jahrelang ausgepfiffen. Und wie hat er selber gesagt, das ist ja wahrscheinlich auch ein Stück weit Liebe. Ja, es ist vor allen Dingen enttäuschte Liebe, wie auch damals im Fall Goretzka, der per Handschlag schon zugesagt hatte, bei Schalke dann einen guten Confed Cup spielt und dann nach Bayern geht. Also ich finde, solange es da Pfiffe gibt, muss sich da auch keiner wundern, denn du hast ja damals als Manuel Neuer und als Leon Goretzka auch diesen Weg bewusst eingeschlagen. Und wenn sie irgendwann gar nicht mehr pfeifen, dann wird es den Neuer wahrscheinlich auch irritieren, wenn es jetzt völlig neutral wäre. So, dann der Fall Königsdörfer. Ich habe vorm Spiel auch noch gesagt, ich hoffe, der wird nicht ausgepfiffen, wenn der kommt, weil ich finde, der hat 4 Jahre eigentlich eine ordentliche Bilanz vorzuweisen. Der hat immer alles gegeben, der hat eine ordentliche Anzahl an Toren geschossen. Der hat letztes Jahr in der Bundesliga auch richtig schlechte Spiele gemacht, wenn er vorne allein auf sich gestellt war. Aber man kann nie sagen, dass er keinen Einsatz gezeigt hat. Und ich habe bei Königsdörfer immer das Gefühl gehabt, er hat den Verein auch ein Stück weit geliebt und hat teilweise, da gab es ja dann auch richtige Hate-Kommentare nach schlechten Spielen und sowas. Das hat ja gestern sein Mitspieler Philipp Tietz angedeutet. Die haben ihn dann sehr verletzt und dann ist es so aus ihm rausgebrochen. Fand ich ein bisschen schade, weil vorher, es gab ja eben keine Pfiffe, als er ins Stadion reinkam. Und dann finde ich, ich halte übrigens auch nichts davon, wenn jemand gegen seinen Ex-Verein ein Tor schießt und dann alle so, oh Gott, ich habe ein Tor geschossen. Was soll das? Du bist für deinen neuen Verein da, dann kannst du auch ein Tor schießen und dann darfst du auch. Du musst nicht so jubeln wie Königsdörfer gestern, das war mir dann einer zu viel. Verstehe ich auch, was Remberg gesagt hat. Ja. Und ich glaube, wenn er sich heute selber nochmal anguckt, dann würde er wahrscheinlich auch denken, ach, das war ein bisschen zu viel, weil das, was ich bei Königsdörfer sehe, ist so ein bisschen verletzte Liebe von der Gegenseite und die ist gestern dann übergeschwappt, ist im junger Mann, mein Gott, kann ich auch drüber hinwegsehen, hätte ich jetzt an seiner Stelle nicht so gemacht. Und das letzte Phänomen ist Fabian Rehse. Da muss ich zuerst mal sagen, finde ich schon, dass jetzt auch keiner sagen muss, oh Gott, der arme Fabian Rehse, denn der hat sich eine Menge dieser Situation einfach selber zuzuschreiben mit diesen Wahnsinnsaktionen in Berlin. Meine Stadt, trefft mich im Park. Oh, ich will diese Stadt nach oben bringen. Warum immer so viele Nummern so hochgejazzt? Es gibt schon wichtigere Probleme auf der Welt als Fabian Reese, der in Berlin bleibt. Und der hat ja so getan, als wenn das eine einzigartige Verbindung wäre, er und die Hauptstadt.
Ja, wie also, zwischen uns.
Ja. Aber wenn man sich dann zu, ja, aber wir schreiben ja nicht jeden Tag, dass wir uns lieben, sondern wenn,
nein,
wenn
aber man du das hast andere Podcasts auch. Also das ist Vorsicht an der Bahnsteigkante, sage ich nur.
Aber wenn Reese so dermaßen auf dicke Hose macht mit seiner Verbindung zu Berlin, dann muss man sich nicht wundern, wenn du dann plötzlich in Wolfsburg landest. Und bei allem Respekt, was der VfL Wolfsburg geleistet hat, und Wolfsburg hat tatsächlich auch grüne Ecken und Wolfsburg hat auch schöne Ecken und die haben in Wolfsburg. Aber komm mir jetzt bitte nicht, Fabian Reese, jetzt komm mir bitte nicht mit diese große Fan- und Subkultur in Wolfsburg. Nein, du gehst dahin wegen der Kohle. Auch das ist völlig okay, aber dann wunder dich nicht, dass Leute pfeifen. Und jetzt komme ich aber zum anderen Punkt, wo ich bei Pele Wollitz bin. Was pfeifen Fans von Energie Cottbus gegen Reese? Was soll das? Der hat überhaupt gar keine Verbindung zu diesem Verein. Also damit will ich sagen, und damit nehme ich Cottbus gar nicht als Energie Cottbus, weil da wurde ja auch vorher schon gepfiffen, ich glaube gegen Karlsruhe, der KSC hat eine Fanfreundschaft mit Hertha und beim Spiel in Altklinike waren Hertha-Fans. Aber liebe Leute, also ganz ehrlich, wie tump geht's denn eigentlich, wenn jetzt im ganzen Land Fabian Reese ausgepfiffen wird? Genauso wie dieser Wahnsinn, dass in jedem Stadion, wo Cucurella aufläuft, immer noch Cucurella ausgepfiffen wird, weil der damals keinen Elfmeter, hätte er hingehen sollen. Ey, das war ganz klares Handspiel, das war ein Elfmeter. Also ich weiß gar nicht, wie beschränkt kann man eigentlich sein, dass man irgendwie gegen einen Spieler pfeift, mit dem man selber gar nichts zu tun hat. Und das scheint ja irgendwie, und das macht mich so ratlos. Okay, die haben letzte Woche gegen Reese gepfiffen, jetzt pfeifen alle gegen Reese. Also Leute, so wichtig ist das jetzt auch nicht, ob der in Berlin geblieben ist oder nach Wolfsburg geht. Kümmert euch um euer eigenes Ding. Ob ihr jetzt in Kiel, Cottbus, Hamburg, Stuttgart oder wo auch immer sitzt. Oder fangen jetzt auch Bayern-Fans an, irgendwann Fabian Reese auszupfeifen. Also das ist ja so, okay, da haben jetzt ein paar gepfiffen, jetzt müssen wir nur lauter pfeifen. Um Gottes Willen. Wo sind wir eigentlich hingekommen?
Aber das ist für mich ist es halt einfach irgendwie so der Rudeleffekt, weißt du?
Also, ja, aber das wird ja immer schlimmer.
Ja, es wird immer schlimmer, aber das zeigt ja eins, jetzt werde ich ein bisschen philosophisch, wie Psychologen, große Psychologen und Experten sagen, Deutschland ist belastet. Also so mental belastet. Tja. Und ich glaube einfach, dass die Abspielfläche Fußball einfach auch dazu dient, dann einfach mal als Ventil, das war es immer, aber vielleicht wird das Ventil einfach jetzt ein bisschen größer, wo dann jeder einfach auch mal ablassen darf. Dass das hausgemacht ist bei Fabi Reese, glaube ich, ist klar. Ich kann mich noch erinnern an dieses Foto im leeren Stadion in Berlin, wo er da sitzt mit seiner unfassbar schönen Uhr, mit seiner unfassbar schönen Frisur, mit seinen unfassbar schönen Klamotten. Da steht dieser Tisch inmitten des Stadions, da steht dieses leere, liegt dieser Vertrag. Er hat den Mont Blanc-Füller in der Hand und er erzählt dir einen. Und diese ganze Inszenierung ist halt einfach so, so, so viel drüber, dass du eigentlich gar keine andere Chance hast, als immer wieder, wenn Fabi Reese, mir geht's ja auch so, ich ertappe mich ja auch dabei, dass ich irgendwie schon lachen muss, wenn der Name alleine fällt. Ja, also das ist ja irgendwie schon es hat schon irgendwie eine gewisse Form von Comedy. Das ist wie bei LOL, du darfst nicht lachen eigentlich, aber du musst irgendwie, weißt du, kennst du diese Serie, ja. LOL?
Ja, klar.
Wo du dann irgendwie dir das Lachen verkneifen muss in dem Moment, also wenn du so ein ordentlicher Fußballfan sein willst, ein ganz ordentlicher, ja. So mit Haltung und so, dann siehst du Reese mit dem Stirnband und alles fragt sich so, warum, was ist denn los mit dir? Also,
so, ja, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, also ich werde mir das merken, ich ziehe dann 2 Mido-Uhren an, wenn ich unseren Vertrag verlängere, guck mal, ich halte dir hier extra nochmal in die Kamera und hole mir auch einen schönen Füller, ja. Man muss aber auch sagen, dass zur Wahrheit natürlich dazu gehört, dass Hertha dringend auf Transfererlöse und Entschlacken der Gehaltsstruktur angewiesen war, also das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich glaube, die waren am Ende sogar ganz froh, dass sie Reese und Cuisance und so, die alle von der Payroll runterbekommen haben. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Und wir wollen jetzt hier auch nicht etwas verwechseln. Wer sich so inszeniert wie Rehse, der muss damit rechnen, dass es auch Gegenwind gibt. Und dass der beim Spiel in Berlin ausgepfiffen wird, das kann ich total nachvollziehen. Und das gehört dann auch dazu. Und da braucht auch keiner auf die Tränendrüse zu drücken. Ich habe mich ja nur gefragt, was machen Fans anderer Vereine? Also dafür ist doch das, der hat ja auch keinem irgendwie was getan. Der hat sich einfach nur auf eine, wie ich finde, teilweise peinliche Art inszeniert. Und damit ist es auch getan. Übrigens ist er ein guter Fußballspieler, das muss man auch sagen bei der ganzen Sache. Und damit sollte man es dann auch endlich mal belassen. Dieses, wir laufen jetzt alle einem Hype oder einem Effekt hinterher. Oh, wir pfeifen jetzt alle mal gegen Rehse und wir pfeifen noch lauter. Boah, es geht mir echt, also diese Stumpfe, das geht mir echt ein bisschen auf die Nerven. Und wenn wir dann schon beim Blick in die zweite Liga sind, ganz kurz, die Hertha, ne? Was haben die verloren? Eichhorn ist ja auch noch weggegangen. Und manchmal kannst du es nicht erklären. Jetzt haben die eine ganz andere Truppe, jetzt haben die ganz andere Erwartungen, keiner spricht mehr vom Aufstieg, die Chemie in der Kabine ist wahrscheinlich auch nochmal eine andere und plötzlich Prekalo, der war abgeschrieben, Sessa, der war abgeschrieben, dann im Tor steht Gersbeck, der war abgeschrieben und plötzlich gewinnen die 4 Spiele am Stück, gestern gegen bärenstarke Magdeburger und grüßen von der Tabellenspitze. Und das ist ja irgendwie auch das Geile im Fußball, manchmal ist es einfach eben nicht zu erklären.
Exakt, so ist es. Manchmal ist es auch nicht zu erklären, dass du plötzlich mit einem 1-0, siehe Heidenheim, plötzlich wieder oben dran bist und dann plötzlich nach diesem DFB-Pokal-Debakel plötzlich dann wieder eine Rolle spielst. Es ist noch sehr früh, es ist noch wirklich früh, aber irgendwie gefällt es natürlich auch Frank Schmidt, dass er wieder oben dran rumknabbern darf. Du siehst auch, dass ein Miro Klose nicht unfehlbar ist mit einem 2-2. Kiel hat es gut gemacht, wo Tim Walter ja schon gefühlt wieder längst irgendwo in der Versenkung verschwunden ist. Und der erste FC Kaiserslautern, liebe Freunde, der erste FC Kaiserslautern, und da lege ich mich jetzt mal fest, wird dieses Mal, in dieser Saison, wird er eine Rolle spielen. Zumindest Relegation, da lege ich mich fest und die quatsche ich jetzt einfach auch gnadenlos hoch, weil es jetzt einfach auch mal Zeit ist, wieder auf den Betzenberg zu fahren und Bayern München gegen Kaiserslautern zu gucken. Die quatsche ich jetzt einfach auch hoch. 3-0 gewonnen gegen Darmstadt.
Ja, vor allen Dingen haben noch kein einziges Gegentor in der ganzen Saison bekommen. Das ist schon, Richtig. Das ist stark. Wir waren ja auch bei der Transferpolitik so ein bisschen am Überlegen. Letztes Jahr haben sie viele Packungen bekommen, noch gerade auswärts. Übrigens, Tim Walter Versenkung hat die letztes Jahr gerettet. Ich finde, die spielen einen ordentlichen Ball. Die kriegen zu viele Gegentore. Also das nur by the way. Und Klose auswärts in Punkt in Kiel ist völlig in Ordnung. Aber Lautern bin ich bei dir. Ich bin über diese Stabilität wirklich beeindruckt. Ja. Ich bin auch beeindruckt, wie sachlich sie das abarbeiten. Ich glaube auch dieser zwar von unschönen Szenen begleitete, aber trotzdem emotional sehr wichtige Derby-Sieg gegen Waldhof im Pokal hat dann auch nochmal einen Schub ausgelöst. Und sie haben ja schon einige starke Gegner auch gespielt jetzt in dieser Anfangsphase der Saison. Also von daher glaube ich, dass mit Lautern wirklich zu rechnen ist und würde auch sagen, also mindestens Top 5. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dein Tipp, dass sie unter die ersten drei kommen, dass der eintrifft und dass der Betze in die Bundesliga gehört. Da gibt's ja gar keine Zweifel drüber.
Wie sieht's mit Christian Tietz aus? Wie lange ist er noch Trainer in Hannover?
Ich glaube, dass das ganze Gemisch, ne, zwischen Kind, Bolt, Tietz, Becker, dass das irgendwie schwere Kost ist. Du hast im Hintergrund jemanden mit Kind, der ist zwar gefühlt ruhiger geworden, aber er meldet sich immer noch, oft auch zu unpassenden Momenten. Dann hast du Jonas Bolt, wo du so ein kleines bisschen das Gefühl hast, er hat lange zu knabbern gehabt, dass das mit dem HSV teilweise ja auch unfassbar wie damals in Sandhausen nicht nach oben gegangen ist. Er hat aber sehr viel an der positiven Entwicklung des HSV, hatte seinen Anteil. Ich glaube, er hat lange gehofft, irgendwie auch was richtig Attraktives im Ausland zu bekommen, hat ja mal mit Rom kokettiert. Jetzt ist es dann nur zweite Liga und es ist der kleinere HSV. Ich weiß nicht, also er wirkt für mich noch nicht so richtig angekommen da. Und dann hast du Christian Titz, der letztes Jahr zumindest die Chance auf die Relegation trotz begeisternder Spiele hat liegen lassen, mit dieser unfassbar gefährlichen Spielphilosophie auch. Alle hoffen, dass du, weil der Kader ist ja gefühlt eigentlich schwächer geworden, weil ja wichtige Leute wie Leopold zum Beispiel weggegangen sind. Und dann präsentierst du am Ende in der letzten Woche, in Anführungszeichen, ich habe den bei uns ganz gern gesehen in der zweiten Liga, Sahiti als einzigen Neuzugang. Und du lässt wieder so viele Chancen liegen. Du bist eigentlich in jedem Spiel die bessere Mannschaft. Siehe Wolfsburg, hast aber nach 4 Spielen nur 4 Punkte. Ganz gefährliche Mischung. Also ich würde jetzt keine großen Wetten darauf eingehen, dass Titz am Ende der Saison noch Trainer in Hannover ist.
Ja, da ich aber auch weiß, dass Jonas Bolt ab und zu mal hier reinhört, liebe Grüße an dieser Stelle.
Sehr liebe Grüße.
Ich glaube, dass Jonas mit Sicherheit ja, da auch eine Gemengelage gefunden hat. Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen. Das sind jetzt auch Leute, die auch schon voller Testosteron sind, die um ihn rum sind. Ne? Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Da musst du, glaube ich, auch erstmal alles ordnen. Dann wirst du, guck mal, was für eine Historie jetzt Hannover 96 hat. Es ist einfach, die Erwartung ist da ganz klar erste Liga und nicht nur vom Haupt.
Nee, komm, jetzt sag's doch. Hannover 96 ist eine.
Ist natürlich die strahlende Marke in der zweiten Bundesliga.
Ne? Nein, im deutschen Fußball hast du damals gesagt.
Richtig, genau. Ja. Dementsprechend glaube ich. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, da musst du erstmal einiges aufräumen, bis du da dann am Ende des Tages auch wieder Rasen unterm Fuß hast. Lass dir mal ein bisschen Zeit, aber ich bin bei dir, deshalb habe ich die Frage gestellt, dass Christian Tietz wird es schwer haben. Mal gucken, wie es passiert. Und der Wundertrainer aus Darmstadt sieht sich mit einem Punkt am Schluss der Tabelle. Darmstadt, wie siehst du? Kurze Einschätzung, wird das noch was? Zumindest
ja, ich meine, da siehst du dann auch, wenn du so viel Qualität verlierst, ne, wie Lidberg und Hornby, das kannst du immer auch die irgendwie schönreden. Finde, letztes Jahr haben sie eine tolle Saison gespielt. Komischer Schlussspruch. Und ich erinnere mich, und da bleibe ich bei meiner Meinung, ich finde, dass Florian Kohfeldt echt viele Anlagen für einen richtig guten Trainer hat, aber Krise kann er nicht. Die Pressekonferenzen wirken dann immer genervt von ihm. Er weiß alles besser am Ende des Tages. Und so war es ja auch. Also der hat ja, glaube ich, als sie damals mit Bremen 10 Spiele verloren haben, der hat immer dasselbe erzählt am Ende. Und immer mit so einem ganz kleinen Schuss Überheblichkeit. Das bekommt ihm nicht so gut. Ich ertappe mich dabei, dass ich manches hier sehe in Darmstadt und das genauso denke. Finde eine schwierige Situation. Ich habe sie, glaube ich, vor der Saison auf 13 oder 14 getippt. Ich glaube, sie können froh sein, wenn sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
Am Schluss, das, was natürlich kommen muss, es ist Champions League.
Wollte ich gerne noch sagen. Mache ich nach dem Tippen. Lass uns tippen.
Okay, dann geht es los mit Borussia Dortmund gegen Villarreal. Morgen 21 Uhr.
Sage ich 2-1 für die Borussia.
2-1 für Borussia. Da sage ich 1-3 für Villarreal.
Okay, gut. Das sind die ersten Punkte für mich. Danke.
Dann gucken wir auf Stuttgart gegen Viking.
Moment, ich gucke mal gerade hier. Also, ja, ob das Viking ist, du als alter Norweger, also ich würde sagen, das heißt eher Viking-Star war,
nein,
oder?
Viking.
Ehrlich, bist du dir sicher?
Nö.
Das wollte ich gerade sagen. Das sage ich ja, einfach dieses Selbstbewusstsein, hundertprozentiges Selbstbewusstsein bei kompletter Ahnungslosigkeit. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Also Stuttgart gewinnt gegen Viking-Starwanger mit 2-0.
Das gibt ein sachliches 4-1 für Stuttgart. Ich glaube, das wird deutlicher.
Como gegen Leipzig.
Okay, Como gegen Leipzig. Das wird eine Überraschung, keine Überraschung werden. Es wird ein sachliches 3-1 für Como.
Sage ich 2-1 für Como. Ich glaube, dass auch in dieser Konstellation, auch mit dem Michaelis, der als Trainer jetzt auch noch nicht so viel gerissen hat, das ist eine nicht einfache Gemengenlage, glaube ich, in Leipzig. Also, ich glaube, dass sie in Como verlieren. Und dann haben wir noch Bayern gegen Bodø/Glimt. Da sage ich 4-1 für die Bayern. Oder wie der norwegisch angehauchte Engländer sagen würde, Bodø/Glimt.
Bodø/Glimt. gibt ein 5-1.
5-1. So, und dann am Schluss würde ich noch eins sagen, weil wir ja auch oft die Diskussion hier hatten und ich habe sie bei der WM geführt und so, und da hat er auch kein gutes Turnier gespielt, bitte nicht falsch verstehen, aber gestern Spitzenspiel Arsenal gegen Chelsea, wieder ein Tor und ein Assist für Havertz. Ich sag, der ist einer für die großen Spiele. Das Problem ist, wir kommen mit der deutschen Nationalmannschaft im Moment gar nicht mehr zu großen Spielen hin. Also wenn wir mal wieder im Halbfinale sind, dann trifft wahrscheinlich auch Havertz. Das nur ganz kurze Randbemerkung, du Vikinger.
Ja, und wer Viking kann. Und wer,
ich gehe jetzt eine Runde Viking.
Und du stehst auch immer an der Klimt. Aber naja, gut. Lieber
schön,
Regie.
Schön war es. 8 Uhr haben wir. Es war schön mit dir.
Es war wirklich schön mit dir. Es ist wirklich fantastisch gewesen. Ich bin immer noch, ich muss mir jetzt auch eine Cappy kaufen, habe ich festgestellt.
Ja. Und wenn du jetzt auf die Fähre gehst, ne, weil du dich ja so inszeniert hast, immer so als Kölner im Stadion, ne, also wir in diesem leeren Stadion, als du unterschrieben hast, ne, wenn du jetzt auf die Fähre gehst, wenn du jetzt ausgepfiffen wirst auf der Fähre, nimm's mit Würde und sag, ich kenne den Veggie, und dann werden die Pfiffe aufhören.
Absolut. Und wenn man dann einfach so auf so einer Fähre sitzt und mit dem Mont Blanc unterschreibt.
Und die Käppi so.
Nächste Woche wieder am Montag werden wir uns zusammensetzen und mit Sicherheit diesen Podcast feiern. Dann, liebe Freunde,
vor allen Dingen eins.
Eier.
Wir haben, wir brauchen und kriegen Eier.